Er ist auferstanden. Amen. So wollte ich es eigentlich am Anfang hören. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Auch ich mache heute eine ganz neue Erfahrung, wie bei uns der Gottesdienst abläuft. Unsere Lobpreiser sind krankheitsbedingt ausgefallen, bis auf unseren Percussion-Mann, aber das wäre ein bisschen wenig geworden. Und so ist das heute alles ein bisschen anders gelaufen, ausgerechnet am Ostersonntag. Aber als ich heute Morgen hierher gefahren bin, fuhr vor mir ein Auto her und das hatte hinten im Autokennzeichen die Nummer 666. Und da habe ich heute Morgen schon gedacht, was kommt denn jetzt auf mich zu? Ja, aber der Heilige Geist ist trotzdem unter uns. Jesus ist hier, wir wollen uns nicht ablenken lassen von dem, dass wir jetzt ein paar technische Probleme hatten. Irgendwie ist es ja doch noch alles zustande gekommen. Und wir wollen einfach dem Herrn danken heute Morgen. Das wollen wir wirklich tun, auch im Wort. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Auch wenn es ein bisschen holprig angefangen hat. Aber du sagst dennoch in deinem Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und du bist heute Morgen auch hier, Herr, und wir danken dir dafür, dass du uns dienen willst durch deinen Heiligen Geist, dass du mit uns reden willst. Und so bitten wir dich, dass du nicht nur unsere Ohren, sondern auch unsere Herzen öffnest für das, was du heute Morgen für uns hast, Herr. Danke dafür, für jeden Einzelnen, der gekommen ist, und segne die, die heute Morgen nicht hier sein können, aus Gesundheitsgründen, ganz besonders unsere Lobpreiser, Herr. Ja, aber auch alle anderen, auch die, die aus Gesundheitsgründen nicht mehr kommen können. Wir wollen dir wirklich anbefehlen, dass du bei ihnen bist, dass du selber deine Hände auf sie legst, dass du sie segnest, dass du mit Heilungskraft gegenwärtig bist, egal wo sie jetzt in diesem Augenblick sind. Wir danken dir und geben dir alle Ehre. Halleluja. Amen.
Amen.
Ja, der Herr ist auferstanden. Ich habe ja lange in Baden-Württemberg gelebt, weil ich in Tübingen studiert habe und hinterher habe ich lange dort gearbeitet. Ich war insgesamt 18 Jahre da und wenn ich so durch die Natur gelaufen bin, an jedem Feldweg steht ein Kruzifix. Und ich habe gedacht, haben die das noch nicht gemerkt? Guckt euch mal unser Kreuz an. Da ist doch gar kein Jesus mehr. Der ist weg, der ist ins Grab gegangen und als sie wiederkamen, war der Stein weggewälzt und der Leichnam war auch nicht mehr da. Und dann begegnet ihnen der Leibhaftige, der Auferstandene. Preis dem Herrn. Ich lese aus Markus 16 die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen, um ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe, da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Bis hierhin. Also wenn jemand gestorben ist, ist er bekanntlich tot. Das ist schmerzhaft. Das löst Trauer aus, aber es ist so. Wir nehmen dann Abschied am offenen Sarg oder bei der Beerdigungsfeier, gehen noch zum Grab und schmücken vielleicht das Grab noch mit Blumen, aber der Tod ist endgültig. Stellt euch nun vor, ihr geht zur Beerdigung und der Pastor kommt euch entgegen mit den Worten: Der Verstorbene ist nicht mehr im Sarg, der ist weg. Wie würdet ihr reagieren? Der ist weg. Wir würden das als geschmacklos empfinden. Der Pastor müsste wegen des üblen Scherzes mit seiner Arbeit aufhören. Und jedem, der das glauben würde, würde man einen Termin beim Nervenarzt empfehlen. Und das alles wahrscheinlich zu Recht. Sowas gibt's nicht. Wer tot ist, ist tot. Und er läuft auch nicht mehr weg. Genauso ging es den Jüngern und den Frauen, die mit Jesus zusammen gewesen waren. Nun ist Jesus tot. Sie sind traurig und hoffnungslos, aber sie müssen sich irgendwie damit abfinden. Noch einmal wollen sie Abschied nehmen, sie wollen ihm letzte Ehre erweisen und deshalb gehen sie zum Grab. Das ist ein Ausdruck ihrer Liebe und Achtung für Jesus. Soweit war alles normal an diesem Morgen in Jerusalem. Und so begreifen die Frauen nicht, was da passiert ist, als sie zum Grab kommen und die Aussage der Engel hören. Sie können das nicht glauben. Sie sind entsetzt, verschreckt. Ja, wen wundert das? Stellt euch mal vor, das wäre heute in diesen Tagen bei uns passiert. Wie würde es uns damit gehen? Würden wir das einfach mal so hinnehmen und glauben? Ich meine, sie hätten es wissen können. Jesus hatte es ihnen ja vorausgesagt. Aber sie wussten es nicht. Der ganze Abschnitt dieses Osterevangeliums ist zunächst ein Ausdruck des Unglaubens der Frauen und der Jünger. Die gehen hin, um Jesus zu salben. Das heißt, sie wollen den Leichnam Jesu konservieren. Die machen sich Gedanken über das Grab, obwohl Jesus doch zu ihnen gesagt hat, dass er auferstehen wird. Aber das glauben sie offensichtlich nicht. Und dann hören sie die Botschaft. Aber sie können es nicht fassen, sind entsetzt, verschreckt und sie schweigen. Die Jünger können es, auch von anderen, sie hören es, aber sie glauben es nicht. Sie können sich alle, die zweifeln oder nicht an die Auferstehung glauben, in guter Gesellschaft mit diesen Frauen und den Jüngern wissen. Und sie haben mit ihrem Unglauben recht, aber nur unter einer Bedingung. Wenn wir nur von unseren menschlichen Möglichkeiten ausgehen, von dem, was wir bislang an Erfahrung kennen, dann ist der Unglaube die einzige logische Konsequenz. Nehmen wir als Beispiel, wenn jemand den Menschen vor 200 Jahren gesagt hätte, dass die Menschen mit einer Maschine fliegen können oder dass man mit einem Gerät Bilder und Texte durch die ganze Welt senden und empfangen kann oder dass man mit einem Gerät von hier aus mit den Menschen in aller Welt reden kann. Sie hätten strikt abgelehnt und zwar zu Recht. Die konnten sich das schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Das geht nicht. Ich kann mich an meine Großmutter erinnern. Als die erste Mondlandung war, war ich gerade in der DDR bei meinen Großeltern zu Besuch und meine Oma sagt, jetzt geht die Welt unter. Wenn die auf den Mond gehen, dann geht jetzt die Welt unter. Die konnte das nicht fassen. So ist das bei uns. Aber wie anders ist es doch, wenn wir von Gottes Möglichkeiten ausgehen, dann sind Dinge, die für uns unvorstellbar sind, plötzlich kinderleicht. Nehmen wir als Beispiel einige Verheißungen von Jesus. Er sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Von unseren Möglichkeiten her können wir in Situationen kommen, wo es viel Grund zur Angst und wenig Grund gibt, getrost zu sein. Wir haben das ja auch ein Stück weit miterlebt in den letzten beiden Jahren. Und wie anders ist es, wenn wir von Gottes Möglichkeiten ausgehen. In Markus 8, Vers 35 sagt Jesus, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Von unseren Erfahrungen ausgehend müssen wir protestieren, denn unser Leben hängt davon ab, dass wir das ewige, das irdische Leben festhalten. Wenn wir aber von Gottes Möglichkeiten ausgehen, dann wissen wir, dass ein viel besseres Leben auf uns wartet, das aus der Ewigkeit kommt, das in Ewigkeit bleibt und an dem wir Anteil haben dürfen, wenn wir im Glauben anhalten bis ans Ende. Das ist die Voraussetzung. Genauso wie es mit Johannes 11, Vers 25 steht, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Auch so eine Geschichte, wo wir mit menschlichem Denken sagen würden, das geht nicht. Doch, das geht. In Römer 8, Vers 28 bekennt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wer zweifelt oder nicht glaubt, der geht von den menschlichen Möglichkeiten aus und er muss am Karfreitag stehen bleiben. Wer glaubt, der geht von dem aus, was Gott in Jesus Christus kann. Ich war ja gestern Morgen in Lauenburg und habe den Karfreitagsgottesdienst gestern Morgen dort gehalten und die Überschrift war, der König hängt am Kreuz. Aber das war vor 2 Tagen. Da ist keiner mehr. 2 Fragen habe ich an euch. Glaubst du, dass Jesus ganz andere Möglichkeiten hat als wir? Wenn du das glaubst, dann kann er Wunder tun. Er kann uns von Angst befreien, er kann Krankheiten heilen, er kann Tote auferwecken, Tod und Teufel überwinden, uns Gnade und Vergebung und neues Leben schenken. Das ist unser Herr und Heiland. 2. Frage, glaubst du, dass der lebendige, ewige Gott mit seiner Macht und seiner Liebe dich im Blick hat, dich meint, dich ganz persönlich meint, dass die Verheißungen dir gelten und dass sie in deinem Leben sich umsetzen kann und will? Darüber könnt ihr nachdenken. Morgen ist Feiertag. Das ist Zeit der Ruhe zum Nachdenken und zum Antwort geben. Wenn ihr diese beiden Fragen mit Ja beantworten könnt, dann öffnet sich ein neuer Horizont des Glaubens. Dann sind wir nicht mehr beschränkt, begrenzt von unserem menschlichen Horizont, sondern der Stein, der auf unserem Herzen liegt und den Blick auf Gott verstellt, wird weggerollt, so wie der Stein am Grab von Jesus weggerollt war. Und es öffnet sich die Ewigkeit, Gottes Horizont, seine Möglichkeiten. Denkt zum Beispiel an eure Zukunft. Habt ihr manchmal Angst, dass etwas passieren kann, was alles durcheinander bringt und euch das Leben entgleitet? Müssen wir diese Angst noch haben, wenn wir von dem ausgehen, was Jesus kann? Und glauben, dass seine Macht und Liebe mir und dir ganz persönlich gilt? Manchmal fragen wir, warum, wenn etwas passiert, weil wir den Sinn nicht erkennen. Aber wenn Gott das hinbekommen kann, dass alles Leid, alle Schuld und so weiter uns zum Besten dienen muss und damit einen guten Sinn bekommt, wenn wir uns ihm nämlich anvertrauen, können wir dann nicht alles getrost aus Gottes Hand nehmen? Ich sage ja nicht, dass das einfach ist. Das erfordert schon einen starken Glauben. Manchmal stehen wir vor Hindernissen und Problemen, wo wir nicht wissen, wie wir sie überwinden können. Krankheit, Tod, bei der Arbeit, in der Gemeinde und wo auch immer, muss ich mir noch Sorgen machen, wenn ich weiß, dass er da ist, bei mir ist, der mir helfen kann. Wir machen uns oft viel zu viele Sorgen und Ängste, ziehen uns zurück, staunen immer wieder über die Geschwister, wenn sie krank werden, anstatt mal sich zu melden und zu sagen, bete für mich, sind sie wie die Katzen. Wenn eine Katze krank ist und im Sterben liegt, wirst du die nicht mehr sehen, die versteckt sich irgendwo. Und du findest sie nicht mehr. Das Gegenteil ist doch das, was richtig ist. Und das Gegenteil ist doch das, was uns hilft. Wenden wir uns doch unserem Herrn zu, wenn es drauf ankommt. Unser ganzes Leben bewegt sich zwischen diesen beiden Polen, wie bei den Jüngern. Zwischen dem Unglauben, der nur mit den menschlichen Möglichkeiten rechnet, und dem Glauben, mit dem ich die Beschränktheit meines Unglaubens beiseite lassen kann und mit Gottes Möglichkeiten für mein Leben, mein Sterben und für die Ewigkeit rechne. In Johannes 20, Vers 11 bis 18 heißt es dann weiter: Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Warum weinte die? Weil sie nicht wusste, dass Jesus auferstanden ist. Die hat einfach getrauert, wie wir trauern. Ich bin ja des Öfteren mal auf dem Friedhof. Ich habe trauernde und weinende Familien gesehen, wo mir selbst die Tränen kamen, obwohl ich denjenigen, der da krank oder gestorben war, gar nicht kannte. Aber die sehen hier zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihrer Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Da spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner. Der Gärtner. Ja, mein Lieber. Sie meint, es sei der Gärtner. Und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Da spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Und Jesus sagt zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er mir gesagt. Gott hat in der Auferstehung Jesu alles bestätigt, was Jesus gesagt und getan hat, und deutlich gemacht, dass wir mit ihm rechnen können. So können wir alle Bereiche des Lebens durchgehen mit der Frage: Wie sieht das aus, wenn ich anfange, mit Jesus zu rechnen, wenn ich darauf vertraue, dass er mich mit seiner Macht und Liebe im Blick hat, Verheißungen mir gelten und er sie auch in meinem Leben umsetzen will. Gott hat die Macht des Todes durchbrochen. Aber nicht nur im Tod, sondern schon jetzt. Darauf können wir vertrauen und das kann unseren Alltag bestimmen. Ich möchte das in einem Bild ausdrücken, was das für uns bedeutet. An einer Küste in einem Dorf gehen die Menschen fröhlich ihrer alltäglichen Beschäftigung nach. Sie arbeiten auf dem Acker, im Haushalt, in Fabriken, in Läden oder Werkstätten. Sie gehen zur Schule, feiern und genießen ihre freie Zeit. Doch dann verändert sich ihr Leben, dann kommt eine Sturmflut auf. Das Nötigste für das Leben wird auch jetzt noch erledigt, aber viele kämpfen gegen die Fluten. Sandsäcke werden geschleppt, Deichlöcher abgedichtet und Häuser gesichert. Doch bei aller Aktivität gegen die Gefahr bleibt die Angst, dass die ganzen Sicherungsmaßnahmen den Fluten nicht standhalten und am Ende doch alles oder vieles zerstört wird. In dieser Angst verbringen auch wir oft unser Leben. In der Angst vor den Fluten des Todes, die sich zeigen in Krankheit, in Beziehungsproblemen, in materiellen Verlusten, in Einsamkeit oder dass andere Menschen uns wehtun und am Ende der Tod selbst. Wir tun vieles für das Leben, aber viele Kräfte werden gebraucht, um sich gegen die Gefahren abzusichern. Und immer bleibt die Angst, es könnte nicht ausreichen, bis hin zur Verzweiflung, wie bei Maria, wenn das Gefühl auftritt, wir verlieren alles oder wir stehen kurz davor. Und dann kommt das Erstaunliche. Die Macht des Todes ist gebrochen. Jesus lebt. Und wir sind in der Hand des Herrn über Leben und Tod. Er hat die Macht über alle Fluten und Gefahren des Lebens. Wir brauchen die Angst nicht mehr zu haben. Wir dürfen Gott vertrauen. Er weiß, was er tut. Und er hat immer bei allem, was wir erleben, auch wenn wir es manchmal schwerfällt zu glauben, er hat Liebesabsichten mit uns. Maria geht zum Grab und sie entdeckt, das leer. Da ist keiner. Das leere Grab kann sie nicht überzeugen und auch die Erscheinung der beiden Engel zeigt ihr nicht den Weg zum Auferstandenen. Weder das irdische Zeichen des leeren Grabes noch das himmlische Zeichen der Engel führen sie zum Glauben an den Auferstandenen, sondern erst, als sie ihm selbst begegnet. Und das ist unsere Situation. Wir werden es erst in dem Augenblick begreifen, wo Jesus uns selbst begegnet. Das Wort Gottes macht deutlich, dass es keine Begegnung wie zwischen zwei Menschen ist, denn dann hätte sie ja Jesus erkannt wie früher. Und so heißt es in Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Irdische Zeichen oder himmlische Erscheinungen können keinen Menschen überzeugen, auch wenn wir sie manchmal gerne hätten. Aber wenn der Auferstandene uns anspricht, dann können wir es wissen. Jesus lebt und wir gehören zu ihm. Dafür muss man manchmal zur Ruhe kommen und wirklich auch mal hören, was Gott uns in unser Herz legt. Aber wenn wir das glauben, dann tut sich ein unendlich weiter Horizont auf. Der Horizont der Ewigkeit, vor dem wir nur staunen können, wie sich unser Leben dadurch verändern kann, in den wir hineinwachsen können, wenn wir nur glauben. Der Herr ist auferstanden. Amen. Paul.